Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir ein Thema, was ganz viele Kinder betrifft, und zwar ist es die Lese-Rechtschreibschwäche oder auch Legasthenie genannt. Bei mir im Studio sind wie immer meine beiden Kinderdocs, unsere Expertinnen, die Kinderärztin Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo.
Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, sie hat eine Kinderarztpraxis in Hamburg-Hohe Luft und ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo.
Mein Name ist Insa Gall und bevor ich noch einen weiteren Gast vorstelle, den wir heute ausnahmsweise hier in unserem Podcast begrüßen können, möchte ich sagen, wenn ihr, liebe Eltern, Fragen habt oder liebe Lehrer, liebe Erzieher, wer, liebe Großeltern, wer immer uns hört, könnt ihr uns Fragen schreiben und zwar schriftlich bitte an eine E-Mail-Adresse, die lautet wie folgt: kinderdocs, also Kinder und dann gleich in einem Wort docs @abendblatt.de. Wir werden dann in den weiteren Sendungen, Podcasts auch einige dieser Fragen dann immer beantworten durch unsere kompetenten Kinderärztinnen. Jetzt zu unserem Gast. Bei uns ist auch Judith zu Eulenburg. Sie ist Sprachheilpädagogin und eine ausgewiesene Expertin bei den Themen, über die wir heute sprechen wollen. Hallo Judith.
Hallo, freue mich.
Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Ja, gerne. Also ich betreibe eine Praxis für Lese-Rechtschreib-Therapie in Sülldorf und bin jetzt ungefähr seit 30 Jahren im Beruf, habe Sprachheilpädagogik und Psycholinguistik studiert und habe dann als in einem großen Hamburger Schulprojekt mitgearbeitet, das PLUS hieß und wo es um die Alphabetisierung von Kindern geht, die durch die Netze der schulischen Förderung fallen. Und das habe ich 6 Jahre an einer Brennpunktschule in Stalshoop gemacht und bin dann, ja, habe eigentlich immer als Therapeutin gearbeitet und mache das bis heute mit sehr viel Freude.
Dann werden wir heute ganz viel von dir lernen. Das ist ja ein sehr verbreitetes Problem. Wie verbreitet, das werden wir auch gleich hören. Erstmal die Frage Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie. Was sagt man eigentlich richtig und was gibt es da für bestimmte Varianten oder Unterschiede?
Ja, es gibt ja viele Begriffe. Also es gibt den Begriff der Lese-Rechtschreibschwäche, wie du gesagt hast, der Lese-Rechtschreibstörung. Es gibt auch eine isolierte Leseschwäche, eine isolierte Rechtschreibschwäche. Legasthenie wird verwandt, Neurodiversität wird genannt. Es werden also viele Begriffe hier gebracht. Judith, was sagt ihr?
Ich sage Lese-Rechtschreibschwäche, meine damit aber alles, was sich darunter subsumiert und eigentlich Schwierigkeiten im Erwerb beim Lesen und Schreiben. Es herrscht eine Uneinheitlichkeit über die.
Genau, das ist ja ein Thema, was in Schulen auftaucht, aber auch bei euch in den Kinderarztpraxen.
Genau, es ist eigentlich ein Schulthema. Wir hören gar nicht mal so selten davon, entweder wenn wir einfach informiert werden im Rahmen der Schulkindervorsorgen, dass Eltern sagen, ja, bei meinem Kind gibt es diese Lese-Rechtschreibschwäche, wir sind da aber gut im Kontakt mit der Schule, prima informiert und beraten, es sind sämtliche Fördermaßnahmen in Gange, so. Aber es gibt auch schon immer wieder und gar nicht eigentlich so selten Eltern, die kommen und uns dann zum Beispiel die Hefte vorlegen oder eben auch mal einen Aufsatz. Ich habe hier einen Aufsatz mitgebracht, den können wir jetzt im Podcast leider ja nicht irgendwie zeigen.
Beschreib mal, das ist total eindrucksvoll.
Genau, es ist eine super Geschichte von einem Campingabenteuer eines Viertklässlers und das ist eine zweiseitige geschriebene Geschichte, die, wenn man wirklich einfach sich nur auf den Inhalt der Geschichte konzentriert, ganz fantasievoll ist, einen ganz schönen Spannungsbogen hat, ein nettes Ende. Aber in dieser Geschichte ist jede Zeile im Grunde komplett rot. Es ist also jedes zweite Wort, gibt es irgendeinen Rechtschreibfehler, es gibt kein einziges Zeichen, was irgendwie vernünftig gesetzt wurde. Also der ganze Rand ist rot und es ist ein einziges Defizit, was hier sozusagen einfach nur benannt wird. Es gibt kein nettes Wort irgendwie eigentlich für den Inhalt. Und das ist natürlich, was dann kommen Eltern und sagen, was machen wir damit? Und da geht es einfach darum, dass wir versuchen, die Eltern bestmöglich zu beraten. Und Man muss vielleicht nochmal ganz für unsere Hörerinnen und Hörer an den Anfang gehen und sagen, was passiert denn überhaupt, wenn Kinder in der ersten Klasse lesen und schreiben lernen? Man muss sich das so vorstellen, als ob die einen unbekannten Code entziffern lernen und das auch so verinnerlichen, automatisieren, dass sie das dann anwenden können. Und die Kinder mit der Leserechtschreibschwäche, die können das nicht. Also diese Buchstaben, dieser Code bleibt für sie ein großes Rätsel. Genau. Es ist relativ häufig, man geht davon aus, dass es 7-10% der Schüler betrifft. Also Oha. So als Veranschaulichung vielleicht kann man sagen, in jeder Grundschulklasse sitzen eigentlich 2 Kinder, die das betrifft. Die Ursachen, Claudia, wolltest du ja benennen.
Genau, das werden wir jetzt natürlich nicht auch im Detail machen, aber so ein paar Schlagworte kommen. Das Wichtigste ist die Genetik. Also wir wissen, dass Vererbung eine sehr große Rolle spielt. Und das ist meistens in den Familien, in denen diese Kinder aufwachsen, auch Tanten, Onkel oder Elternteile oder auch Geschwister gibt, die auch Leserechtschreib schwach waren oder sind. Und deswegen ist es auch in vielen Fällen gar nicht so unbekannt für die Familie. Nicht in allen, aber in vielen Fällen hat man schon eine Idee davon, womit die zu tun haben. Es gibt aber durchaus auch die Fälle, wo die Eltern kommen und sagen, wir haben so wahnsinnige Schulprobleme, hier funktioniert alles überhaupt nicht und noch gar nicht klar ist, wo der Schuh drückt. Also bevor die Diagnostik gelaufen ist und am Ende dann womöglich rauskommt, dass dieses Kind so viele Schulprobleme hat, weil es eben eine Leserechtschreibschwäche hat. Wir haben persistierende, nennt man das, Sprachentwicklungsstörungen, wenn sozusagen im Erwerb von der Sprache etwas schiefgelaufen ist. Die Kinder sprechen irgendwann mit Beginn des Schulalters eigentlich alle fast normal oder auch normal. Aber wenn sie dann sozusagen ihren Code dechiffrieren sollen, dann haut's nicht hin.
Sag nochmal, was ist das persistierende?
Persistierend heißt, dass man, Sprachentwicklungsstörung, dass man im Erwerb von der Sprache, also in der Sprachentwicklung irgendwo etwas nicht bewältigt hat, ein Prozess nicht abgelaufen ist oder nicht erfolgreich absolviert wurde und das dann später sozusagen den Kindern auf die Füße fällt, weil man es in ihren sprachlichen Äußerungen nicht mehr merkt und es deswegen auch nicht auffällt. Wir haben eine ganze Menge von Wahrnehmungsproblemen bei der Leserechtschreibschwäche, die mit hineinspielen können. Das ist ja nicht so, dass jedes Kind die gleichen Ursachen hat. Manche können über das Hören nicht so gut verarbeiten, manche mehr das, was sie sehen, nicht so gut verarbeiten. Es hat viel damit zu tun, was mache ich eigentlich mit Lauten, die ich höre. Da gibt es unterschiedliche Dinge und es ist auch so, dass wir wissen, dass sie so langsam sind, weil bestimmte Prozesse in der Verarbeitung einfach nicht schnell genug funktionieren. Manche Kinder haben als einen Teil der Störung, dass ihr Arbeitsgedächtnis nicht so gut Dinge behält. Und wenn man dann so beim Lesen, nehmen wir mal an, wir wollen einen ganzen Satz lesen, wenn man dann natürlich schon, während man das nächste Wort zu fassen hat, nicht mehr weiß, womit man das angefangen hat, dann kann man auch Worte nicht zusammenziehen und so. Also es gibt, das ist jetzt sehr simpel gesagt, es gibt viele Dinge, die da hineinspielen in die Störung. Es gibt auch nicht den leserechtschreibschwachen Schüler oder Schülerin, sondern die haben zum Teil ganz unterschiedliche Gründe, weshalb wir ja auch die erfahrenen Therapeutinnen brauchen, die dann gucken, was hat dieses Kind eigentlich ganz genau, wo ist da das größte Problem und dann sozusagen das Kind abholen an der Stelle und mit dem genau da dran arbeiten. Wir wollten noch was sagen zu altersunangemessenem Bildschirmmedienkonsum. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier nochmal sagen. Denn
Charlotte.
Wir müssen uns immer klar machen, wie Kinder lernen. Also insbesondere in der Phase ihres Spracherwerbs, also als Kleinkinder, als Kindergartenkinder. Sie lernen im sozialen Miteinander. Sie lernen, indem sie Sprache benutzen, indem sie sich mit Sprache ausdrücken, indem sie aktiv ihren Wortschatz vergrößern. Und wenn wir Kinder einfach permanent vor einem Bildschirm parken, dann kriegt das Kind zwar viele Worte gesagt und kann viele Bilder kurz nacheinander verarbeiten, aber hat nie selber aktiv Sprache einfach in dem Umfang benutzt. Und das macht einfach ganz, ganz viel aus. Das wissen wir inzwischen auch.
Ich wollte noch mal kurz sagen, das geht ja nicht nur darum, lesen zu können, Worte entschlüsseln zu können. Das klingt ja wie so eine begrenzte Fähigkeit, aber eigentlich geht es ja wirklich um eine ganz, ganz zentrale Kompetenz. Also das, was wir so Lesekompetenz, die Kompetenz nennen, Texte zu verstehen. Und das betrifft dann ja auch in der Schule alle Fächer und es betrifft im Leben eigentlich auch fast alle Bereiche, mit denen man so beruflich zu tun hat. Darum ist das schon ganz zentral.
Ja, es ist eine ganz zentrale Teilleistung Leistungsschwäche oder Störung, die sich also tatsächlich auf alle anderen Fächer auswirkt. Und das machen sich ja die Familien manchmal gar nicht so ganz bewusst. Das haben wir auch schon mit Judith besprochen, dass ja zum Beispiel in der Schule so spätestens ab der 7., 8. Klasse sogar jede Matheaufgabe eine Textaufgabe ist. Das nutzt ja nichts, wenn man super rechnen kann, aber sich immer die Aufgabe falsch erliest. Und dann ist man eben auch in Mathe schlecht. Und das kann sich auf alle anderen Fächer natürlich auswirken und übertragen. Das ist wirklich für die Kinder eine ganz, ganz große Problematik.
Man lernen ja einfach auch viel Lesen ist, ne? Mhm. Lesen und sich erschließen.
Wir wollten einmal ansprechen, bei welchen Kindern sollte man von Anfang an genauer hinsehen? Es sind die Kinder mit der Familiengeschichte, also wenn die in der Familie ist, ein Elternteil, Geschwisterteil oder so gibt, die selber betroffen waren, ist es wichtig hinzuschauen. Es sind die Kinder, Claudia, hattest du gesagt, mit der Sprachentwicklungsstörung, die eben sehr spät sprechen lernen oder auch hartnäckig bestimmte Artikulationsfehler haben. Judith, fehlendes Interesse an Sprache ist, glaube ich, auch ein Problem.
Häufig, weil sie schon spüren, dass ihnen das irgendwie schwerer fällt. Sie haben eine wichtige Phase, die erste Phase in der Sprachentwicklung, im Schriftspracherwerb, die sogenannte logographemische Phase, wo das Kind sich interessiert für Schriftbilder, so wie Aral oder Tempo oder solche kleinen Wörter. Meistens lesen solche Kinder solche Sachen nicht. Sie haben überhaupt keinen, sie vermeiden das direkt. Und die Eltern sagen oft, das Kind hat sich nie dafür interessiert, die Schwester hat schon das immer gemacht, aber diese rechtschreibschwachen Kinder machen das wirklich gar nicht. Und damit fehlt ihnen eine sehr wichtige Basis für den Schriftspracherwerb in der ersten Klasse. Aber sie können darauf nicht zurückgreifen, auf diese Phase, weil sie nicht durchlebt haben. Und damit sind sie schon im Defizit.
Und dann sind sie in der ersten Klasse und dann geht es los und sie sollen lesen, lernen. Was sind so die typischen Schwierigkeiten, die Kinder dann haben?
Sehr häufig ist es so, dass sie sehr lange brauchen, um die einzelnen Buchstaben zu lernen. Dann haben sie ein Problem mit der phonologischen Bewusstheit oder phonematischen Bewusstheit. Das heißt, Laute aus dem Sprachschall heraus zu isolieren. Sie nehmen den Sprachschall wahr als Kontinuum. Und es ist ganz schwierig für die Kinder, ein Wort überhaupt zu schreiben. Aber auch das Merken der Buchstaben ist ein Problem. Beim Lesen wird dieses Zusammenschleifen von meinetwegen Konsonant, Vokal zur Schwierigkeit. Und es ist eigentlich, sie verwechseln Buchstaben B und D, sie können teilweise die Unterschiede, die nur sehr gering sind, B und P bei stimmhaft und stimmlosen Lauten oft nicht hören, empfinden das als das Gleiche, G oder K, D oder T. Und damit sind sie schon in großer Not eigentlich.
Das heißt also, um nochmal zu sagen, Sprachschall etwas heraus zu isolieren, hast du mal ein Beispielwort, wo das
Also wenn du zum Beispiel das Wort Lama nimmst, dann würde man sagen, das ist laut rein geschrieben, das ist L-A-M-A. Würde das Kind vielleicht unter Umständen L-M schreiben, wenn es schon Buchstaben kann und hört aber die Vokale nicht raus.
Okay. Und noch ein Aspekt vielleicht auch, weil du das gerade auch angesprochen hast mit den GK-Geschichten.
Ja.
Das ist ja was wir sehr, sehr häufig sehen bei Vierjährigen, dass wir sagen, okay, mit 3 kann man diese Vor- und Rückverlagerungen akzeptieren, dass aus Drachen Grachen wird zum Beispiel oder dass aus Küche Tüche wird. Und dann aber, wenn die zur Vierjahresuntersuchung kommen und die machen das noch, haben wir noch viele phonologische Prozesse, dann schicken wir die weg. Warum? Weil wir sagen, okay, ihr müsst zur Logopädie, weil sonst euer Lautspeicher, so sagen wir das dann immer simplifizieren, euer Lautspeicher falsch angelegt wird. Das sagen wir natürlich den Eltern und den Kindern. Aber das Gemeine ist, dass diese Kinder ja mit 6, wenn sie in die Schule kommen, eben nicht mehr Tücher sagen, sondern Küche. Aber dass der Lautspeicher, auf dem sie im Schrift- und Leseerwerb zurückgreifen, ebenso verstellt ist, wie du das eben gesagt hast. Und dann kriegen sie die Probleme.
Gerne mal kurz eine kleine süße Geschichte erzählen von meinem Neffen, der mit seinem Freund, die waren 4, ne? Oder vielleicht waren sie 3,5, also spielen im Garten, meine Schwägerin hört, wie die sich unterhalten und der eine sagt zum anderen, du bist mein bester Tumpel. Da sagt der andere, Du, das heißt nicht Tumpel, das heißt Pumpel. Genau. Und, ja, haben beide lesen und schreiben gelernt und erfolgreich die Schule inzwischen beendet.
Und das sind diese sogenannten auch residualen Sprachschwächen, die dann eben auch, die schreiben dann auch krachen durchaus. Mhm. Nicht? Also in der Schriftsprache sehe ich ganz genau, woran die Logopädin gearbeitet hat.
Mhm. Ja. Judith, sind das denn tatsächlich diese kleinen Probleme oder auch dann größer werdenden Probleme, die richtigen Laute zu schreiben, die in der Schule sich zeigen, die das Problem beschreiben, oder merkt man das auch noch an anderen Dingen?
Also ich würde sagen, das sind schon die Hauptprobleme. Es ist aber auch diese Fähigkeit, auch Silben zu hören, zu reimen, Reimworte zu finden. Also es ist ein generelles Sprachgefühl, was nicht so vorhanden ist. Und es ist auch ein wirkliches, das Kind verwehrt es auch. Also auch da, wenn das Kind so eine Abwehr zeigt, müssen wir sehr hellhörig sein und nicht sagen, das kommt schon, dass irgendwann platzt der Knoten, der platzt meistens dann leider nicht.
Wie ist denn das für die Kinder selber? Wie gehen die denn damit um oder wie empfinden die das, wenn sie da so eigentlich häufiger scheitern an dem, was ihre Klassenkameraden vielleicht gut können?
Ja, sie kommen sehr ins Schlingern und fühlen sich ohnmächtig, kriegen Bauchschmerzen, Schlafstörungen, sind sehr unruhig, sind auch teilweise aggressiv, je nach Temperament so, und haben aber ihre Gründe natürlich, die wir natürlich verstehen müssen und lesen müssen auch. Und man muss ja so davon ausgehen, dass sie in der Entwicklung schon jetzt hinterherhinken. Und das macht wahnsinnigen Stress. Und dieser Stress ist furchtbar.
Das ist das, was wir ja auch erleben, wenn die Eltern zu uns in die Praxis kommen. Die kommen ja, weil die ganze Familie eine große Not hat, weil das wirklich ein Thema ist, was die ganze Familie wirklich unter Druck setzt und auch diese Hilflosigkeit. Und die Kinder, so wie du das gesagt hast, die erleben einen permanenten Frust, eine permanente Inkompetenz, was wirklich dazu führt, dass die das nachher blockieren. Die wollen sich nicht mehr mit Buchstaben beschäftigen. Ne?
Weil sie da immer nur viele Misserfolge haben.
Genau. Aber es ist leider nicht immer so offenkundig. Mhm. Also von den vielen Kindern, die wir sehen, wegen Schulproblemen, ihr könnt jetzt die kleinen Tüdelchen nicht sehen, die ich da mache, ist natürlich ein Teil die nicht erkannte Leserechtschreibschwäche. Aber da sind auch andere dazwischen. Die haben vielleicht ein ausgeprägtes Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität und sind nicht erkannt. Oder die haben eine Dyskalkulie. Die haben dann oft ja nicht nur beim Rechnen selbst Schwierigkeiten, sondern auch noch bei anderen logischen Denkprozessen oder so. Oder sie haben eine schwere Visokonstruktionsstörung und das macht ihnen ständig Probleme. Oder sie mühen sich extrem mit der Graphomotorik und das bindet so viel Energie, dass nicht mehr so genug für andere Sachen übrig ist. Das heißt, wir haben ein Kind und das bietet uns irgendein Symptom sehr häufig, die psychosomatischen Beschwerden, von denen du, Judith, eben gesprochen hast, dann müssen wir natürlich versuchen rauszukriegen, und da braucht man manchmal richtige Leistungsdiagnostik, um rauszukriegen, was hat dieses Kind denn ganz genau, denn einfach nur irgendwie ins Agieren zu kommen, bringt ja nichts, wenn man nicht weiß, was dieses Kind braucht.
Wann wird denn die Legasthenie, liebe Judith, zumeist diagnostiziert und wie?
Also wir haben ja in der Schule, in Hamburger Schulen, ein Instrumentarium, das ist der Schnabeltest, der wird alle halbe Jahr durchgeführt, und das ist ein standardisierter Rechtschreibtest, der auch ganz aussagekräftig ist oder sehr aussagekräftig. Und wenn Sie da eine bestimmte Prozentrang haben, der sehr niedrig ist, dann müssen wir hellhörig werden.
Wann fällt das meistens auf, in welchem Alter?
Meistens so Ende der ersten Klasse, würde ich sagen, ja.
Aber wir haben, das muss man auch mal sagen, viele Kinder, die echt wahnsinnig lange das kompensieren. Ich habe ein Kind gehabt, die hat in der 4. Klasse den Lesewettbewerb der Schule gewonnen. Mhm. Wie hat sie das gemacht? Sie hat das Buch auswendig gelernt und hat das wirklich so frei vorgetragen. Mhm. Also es ist
das
total
ist auch
verrückt.
Gute Lerner kompensieren, dann ist auch manchmal Unterstützung von zu Hause. Wobei auch man sagen muss, häufig wird eben zu Hause viel geübt, und es kommt aber nicht zum Erfolg. Und das bringt unglaublich viel Stress in die Familie.
Noch mehr Frust, ne? Ja.
Unglaublich. Mhm.
Lass uns doch mal zu den Lösungen kommen. Es gibt ja, glaube ich, ganz gute Therapiemöglichkeiten, Judith. Da kommst du ins Spiel. Also wenn das diagnostiziert worden ist, dann gibt es Dinge, vielleicht die Eltern tun können, aber auch Dinge, bei denen du oder Lerntherapeutinnen und Therapeuten auch helfen können.
Ja.
Ein ganz kurzes Wort. Diagnose, ja. Also was machen wir? Ist ja nicht nur diese Tests, diese Vergleichstests in der Schule, sondern es ist wirklich total wichtig, dass die Kinder einmal eine ganz umfassende kognitive Leistungsdiagnostik bekommen. Wer macht das? Das machen die Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten. Das sind so ganz standardisierte, wirklich Testverfahren, die auch alle Aspekte in den Blick nehmen, die eben nicht nur gucken, haben wir hier eine Lese-Rechtschreib-Problematik, sondern haben wir auch andere begleitende Dinge, haben wir eine Aufmerksamkeitsproblematik, ja, nein. Also das geht dem voraus.
Hat noch eine andere Dimension. Damit das als Teilleistungsstörung anerkannt werden kann, muss vorher bewiesen werden, dass das Kind intellektuell normal ausgestattet ist. Und dann gibt es so Regeln, wie viele Standardabweichungen müssen die Lese- und Schreibfähigkeiten sozusagen unter der anderen intellektuellen Leistungsfähigkeit liegen, messbar, ne? Das sind ja alles Testverfahren, damit das überhaupt als Teilleistungsstörung anerkannt ist. Die ist wiederum Voraussetzung für den nachher noch anzusprechenden Nachteilsausgleich.
In der Schule.
Mhm. Genau, aber Problem erkannt, Problem benannt, jetzt ganz gut vielleicht diese Überleitung, was können denn Eltern tun? Wie kannst du da mal ein Wort zu sagen?
Ja, also Eltern sind ja in starker Sorge. Sie können sich an eine Lerntherapeutin wenden. Sie können sich aber auch an, wenn Sie Informationen haben, an den Bundesverband der Legasthenie melden. Der gibt es in allen Städten. Das ist sehr hilfreich, um auch erstmal eine Beratung zu bekommen. Wenn Sie bei uns angekommen sind, bei der Lerntherapie, mache ich ja auch eine Diagnostik und arbeite dann in Beratung mit den Eltern und systematisch an dem Symptom mit dem Kind. Wobei das Hauptaugenmerk erstmal darauf ist, dass das Kind Selbstbewusstsein entwickelt, Freude an der Schrift bekommt und das Gefühl hat, dass es was kann. Also dass wir müssen an der Selbstwirksamkeit arbeiten und diese Ohnmacht besiegen, die das Kind immer so empfindet.
Du hast ganz tolle Hefte und kleine Bücher mitgebracht. Die hast du uns gezeigt von Dingen, die du mit den Schülerinnen und Schülern gemacht hast, wo auch immer so ein bisschen Kunst dabei ist, dass die Kinder sich da ausdrücken können und wo bestimmte Schreibweisen, grammatikalischen Dinge geübt wurden, also die doppelten Konsonanten oder ähnliche Dinge. Und das war ganz, ganz liebevoll und es scheint, als ob man da vielleicht auch über bestimmte Themen, die die Kinder selbst interessieren, da gut an sie rankommt und so eine Motivation schafft.
Genau, das wäre der Anspruch an eine Therapie, dass es sozusagen nicht ein reines Ausfüllen ist von Lehrgängen. Auch diese Lehrgänge sind gut und auch wichtig, aber sie sind nicht hilfreich für die intrinsische Motivation. Das heißt, eine Motivation, die wirklich von innen kommt und die hilft, auch Hindernisse beim Lernen zu überwinden. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben wollen. Und deshalb muss ich an den Interessen der Kinder ansetzen. Das natürlich immer auf der Grundlage eines wirklich gut ausgearbeiteten linguistischen Verfahrens. Also bringe ich zusammen kreative Techniken, kleine Bücher binden, Geschichten schreiben und diese Geschichten eben mit Rechtschreibschwerpunkten versehen. Und wir machen auch kleine Spiele, wo selber Bingo, Lotto, Memory, wo eben diese Lernziele drin hochfrequent vorkommen. Und darüber lernen die Kinder sehr gerne und auch mit viel Erfolg.
Und dann werden wahrscheinlich diese Blockaden und die Verweigerung und die Vermeidung und so überwunden, ne?
Genau, Claudia, das ist genau das. Also überwunden, es triggert leicht immer, auch später noch. Aber wir können wirklich sehr früh helfen, wenn das früh passiert. Mhm. Je das später, ja, desto schlechter, genau. Ist, desto schwieriger ist
es. Zu welchem Zeitpunkt sollte das denn einsetzen und was ist dann möglich?
Also es ist natürlich immer ganz verschieden, wie schwer die Legasthenie ist. Das kann man, muss man immer, das ist leider auch, manchmal ist sie so tief verankert, dass es eben doch langwieriger ist. Aber wenn wir sagen, Anfang, Mitte der zweiten Klasse ist ein perfekter Zeitpunkt, um noch in der Schule auch noch wieder den Anschluss zu bekommen. Das muss man ja auch sehen, dass das sozusagen das Aneignungsniveau und das Schulniveau stark auseinanderklaffen und dadurch dieser Stress für die Kinder entsteht. Und wenn je jünger die Kinder sind, desto schneller können wir diese Defizite auch aufarbeiten. Aber man muss auch sagen, eine Lese-Rechtschreibschwäche ist nicht heilbar. Also das muss man wirklich auch irgendwo in sich integrieren und sagen, ich habe das und das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir können da ganz produktiv dran arbeiten. Jeder hat irgendwas. Das habe ich ganz viel, diese Gespräche mit den Kindern, dass ich sage, don't worry, ist alles gut. Also
es gibt ja auch berühmte Schauspieler, sondern auch Schriftsteller, die auch eine Legasthenie haben.
Genau. Darf ich hier eine kleine Anekdote einflechten?
Auf jeden Fall, Claudia.
Die mich als Studentin wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar hatte ich in Psychologie einen Professor, der war relativ jung, ich glaube Ende 30, und der hat uns in Psychiatrie war es genau, unterrichtet. Und der Mann hatte eine so ausgeprägte Leserechtschreibstörung, dass er statt Worten, wir hatten ja damals noch nichts Digitales, an die Tafel nur den ersten Buchstaben eines Wortes geschrieben hat. Und wir mussten sozusagen den Rest beim Hören dann irgendwie versuchen mit zu verschriftlichen. Der konnte wirklich nicht mal ein einziges Wort aufschreiben. Der war hochintelligent, hatte es zu einer C4-Professur in einer Uniklinik geschafft, aber war so beeinträchtigt, dass er selbst nicht verschriftlichen konnte. Und das fand ich, das muss ja ein Fall gewesen sein. Wenn der das über den Intellekt nicht kompensieren konnte, dann hat er wahrscheinlich ganz früh eine ganz ausgeprägte Sprachproblematik gehabt und diese schwere Störung nie überwinden können, hat es aber durchs Studium geschafft. Und was das für ein also was der Mann da investiert haben muss, das hat mir irgendwie sehr, hat mich sehr beeindruckt damals. Gut, das ist ja nur
ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Und ich kenne eben auch in meiner Familie Menschen, die das haben. Deshalb bin ich darauf sensibilisiert worden. Und diese Geschichten erzähle ich den Kindern immer. Das ist für sie ganz wichtig.
Mhm. Dass man es schaffen kann.
Absolut, absolut. Mhm. Und im Studio, auch gerade wenn Kinder Interessen haben und wir denen nachgehen, ihre Stärken betonen, dann gehen die ihren Weg alle. Und sie sind jetzt alle in Ausbildung und Studium.
Also, genau, das wäre meine Frage. Also wenn das optimal gefördert wird, auch zu rechtzeitig einsetzt, die Förderung, und dann gut verläuft, was ist denn dann möglich, bestenfalls?
Also bestenfalls ist ein Abitur möglich, ein Fachabitur, aber es ist auch ein guter Realschulabschluss möglich. Die meisten machen bei mir den Realschulabschluss oder ein Abitur eigentlich. Studium, dual, sehr ideal auch für Kinder, die ist wunderbar, die fallen überhaupt nicht mehr auf. Ich habe auch einen Jungen, den habe ich sehr lange betreut, der hatte wirklich eine sehr schwere Legasthenie, der hat dann Abitur geschafft, ein ganz gutes, und studiert jetzt Landwirtschaft. Der hat immer Natur geliebt, und es ist eben auch so wichtig zu betonen, dass wir immer auch gucken müssen, wo sind die Interessen, was leitet das Kind, was macht ihm Freude, und nicht immer nur, dies muss jetzt an die Norm sich angleichen und jenes. Also das ist wirklich für mich auch in meiner Elternarbeit ein unglaublich wichtiger Punkt.
Stärken,
das entlastet die Eltern auch sehr.
Mhm. Können wir noch einmal auf eine Sache, weil du vorhin hast du einmal gesagt, so früh wie möglich.
Ja.
Und ich würde gerne, oder Charlotte und ich hatten gedacht, wir sagen auch einmal, was Eltern tun können, ganz früh. Also vielleicht, um auch zu vermeiden, dass es überhaupt zu diesen Störungen kommt. Und da drehen wir nochmal einen kleinen Kreise zurück. Eltern können ganz früh, eigentlich von Tag 1, wenn sie mit dem Baby im Kontakt sind, ein sprachfrühförderndes Verhalten haben. Sie können in der Umgebung des Babys ganz viel Sprache verwenden, ganz viel benennen, beim An- und Ausziehen, beim Waschen, immer. Und jetzt kommt das eine Ärmchen, jetzt das andere. Ja, wir spielen 10 kleine Krabbelfinger, wir singen zusammen, wir lesen wahnsinnig viel vor. Diese Dinge können ja auch schon diese phonematische Bewusstheit, absolut, die du vorhin angesprochen hast, sehr, sehr fördern. Und das darf man nicht unterschätzen. Das kommt lange vor der Lerntherapie, was Eltern in den Familien tun können. Und ich weiß, wir sind nicht so gut in der Zeit, aber ich sag trotzdem noch ein Beispiel. Meine Töchter waren in der Kindergartenzeit mit zwei Brüdern befreundet. Ich habe zwei Mädchen, sehr sprachgewandt, und die waren allerbeste Kumpel mit zwei Jungs. Die Jungs aus einer Familie von zwei Informatikereltern. In der Familie wurde wahnsinnig viel Bildschirm gemacht und ganz wenig gesprochen. Also wenn wir uns getroffen haben, alle zusammen, dann haben wir richtig gemerkt, wie in dieser Familie verbal fast gar nicht kommuniziert wurde. Beide Jungs, super intelligent, haben enorme Schwierigkeiten in der Schule gekriegt, weil sie lese-rechtschreibschwach waren, obwohl die total clever waren. Und das war so ein Beispiel, wo man gesehen hat, in dieser Familie spielte Sprechen, Sprache eine ganz untergeordnete Rolle. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch immer darauf hinweisen, ihr könnt zu Hause schon ganz schön viel tun.
Und Vorlesen.
Ja,
Vorlesen ist ein Riesen.
Ja. Genau. Mhm. Und ich finde, wenn die Kinder dann aber in der Schule ihre großen Schwierigkeiten haben und es geht darum, dass sie jetzt eine Lerntherapie machen, die Rolle der Eltern ist total wichtig, auch dabei, dass die wirklich versuchen, den Stress rauszunehmen, dass die wirklich das Positive verstärken, dass die Anstrengungen belohnen und dass sie sich auch als Team verstehen, ja, bitte.
Ganz wichtig.
Also ohne die Eltern geht gar nichts. Wenn die Eltern das nicht interessiert, dann haben die Kinder keine Chance. Und letzter Punkt bitte noch, ganz wichtig, dass die Eltern auch aufhören, auf irgendwelchen Noten rumzureiten, weil ja. irgendwie die Noten sind für gar nichts. So. Und hier nochmal einmal bitte, was, einmal Stichwort bitte Nachteilsausgleich, also was.
Ja, sehr heikles Thema. Wichtig? Der Nachteilsausgleich.
Es das gibt, betrifft die Schule, ne?
Das betrifft die Schule. Wenn eine Leserechtschreibschwäche diagnostiziert ist, gibt es in Hamburg in allen Bundesländern einen Nachteilsausgleich, der aber in allen Bundesländern verschieden ist. Ich habe jetzt in vielen Bundesländern schon gearbeitet. Und in Hamburg haben wir eigentlich nur einen Zeitzuschlag und die Möglichkeit, dass unter Umständen eine Arbeitsaufgabe vorgelesen wird, was auch schon mal eine Hilfe ist.
Ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Also ja. wenn Kinder in der Schule in eine Arbeit schreiben müssen oder eine Klausur später, dann bekommen sie, diejenigen, die so eine anerkannte Legasthenie
genau.
haben, mehr Zeit.
Die bekommen eine Viertelstunde.
Viertelstunde,
was nicht so wahnsinnig viel ist für das Tempo, in dem die arbeiten. Es gibt in anderen Bundesländern den Notenschutz. Das bedeutet, dass die Rechtschreibung nicht in die Note einfließt. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Erleichterung. Das haben wir in Hamburg nicht. Der Bundesverband kämpft dafür schon seit Jahren, Jahrzehnten. Leider haben wir es bisher nicht erreicht. Aber es wäre, alle Kinder, die das bekommen, verbessern sich. Denn sie wollen eigentlich gar keinen Notenschutz. Sie wollen eigentlich wie alle anderen genauso bewertet werden. Sie wollen keine Extrawurst sein, weil oft gesagt wird, ja mein Gott, sie ruhen sich danach darauf aus und schreiben, wie sie wollen und wenn wir so. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass es erstmal extrem entlastet und man natürlich trotzdem individuell gucken muss. Guck mal, letzte Arbeit waren so viele Fehler, jetzt sind es viel weniger. Und nur ist es eben, wir müssen wirklich über Stress sprechen, weil der Stress so unglaublich schädlich ist und diese Kinder in eine schreckliche Situation befördert. Und der würde sich extrem reduzieren, wenn wir einen vernünftigen Nachteilsausgleich hätten.
Mhm. Apropos vernünftig, nochmal eine Frage. Also Lerntherapie ist oft sinnvoll in solchen Fällen, haben wir gelernt. Muss man das eigentlich selbst bezahlen oder übernimmt das einen Kostenträger?
Es gibt die Möglichkeit in Hamburg der außerunterrichtlichen Lernhilfen, die, als ich angefangen habe zu arbeiten, ins Leben gerufen wurde. Das ist eine Finanzierung für Gruppentherapien und auch nur für Kinder, die unter 10%, unter 10 im Hamburger, in diesem Schnabeltest sind, in diesem Rechtschreibtest. Das ist natürlich diese Kinder haben große, große, große Probleme, die anderen gehen leer aus. Das muss man sagen. In der therapeutischen Praxis sieht es so aus, dass wenn ich eine Anfrage habe für eine Einzeltherapie, ich mache keine Gruppentherapien. Bei diesen Schwierigkeiten ist das aus meiner Sicht nicht das, was das Sinnvollste ist. Da müssen Eltern dazu bezahlen. Und das kann nicht jeder. Also alle meine Kolleginnen sind so moralisch aufgestellt, dass es nicht am Geld scheitert. Das muss ich dazu sagen, aber es geht dann auf unsere Kosten.
Ja, aber das ist ja echt ein Skandal und das ist auch wichtig, dass wir das hier nochmal benennen, dass einfach die Familien mit diesen Problemen einfach, was dann nachher die Fördermaßnahmen, die Lerntherapien, die therapeutischen Maßnahmen angeht, wirklich alleingelassen
ja,
sind.
Zumal es ja durchaus andere Entwicklungsprobleme gibt, bei denen wir zulasten der gesetzlichen Krankenkasse Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie verordnen können. Ja. Logopädie kommt Sprachtherapie ganz selten mal auch in Betracht bei leserechtschreibschwachen Kindern, also wenn diese Sprachentwicklungsproblematik stark im Vordergrund steht. Aber eigentlich wäre es ja total wünschenswert, dass die Lerntherapie für Kinder mit nachgewiesenen Teilleistungsstörungen auch eine Kassenleistung ist.
Absolut.
Ja. Genau. Zumal wir nochmal sagen müssen, das ist so eine Schlüsselqualifikation, dass die einfach auch wichtig ist für den späteren Lebensweg des Kindes.
Ja, genau. Ich behaupte mal, dass es sogar wirtschaftlich für die Krankenkassen für unsere Gesellschaft sogar eine gute Rechnung wäre.
Das wäre mein Traum, das muss ich sagen.
Ja. Sehr interessant das. Also wir haben gelernt über die Legasthenie, dass man da ohnehin schon mal ganz früh als Eltern ansetzen kann und so viel reden sollte mit den Kindern, wie es geht und in der Familie da liebevoll Geschichten vorliest und erzählt. Dass man aber auch aufmerken sollte, wenn so in der ersten Klasse, wenn es da Kinder anfangen, Probleme zu bekommen und dass dann Lerntherapie, wenn sie früh ansetzt und gut ist, doch eigentlich auch unheimlich viel bewegen kann noch. Und wahrscheinlich geht es zuallererst darum, die Kinder einfach auch zu stärken und aus dem Frust rauszuholen, der sich ergibt, wenn sie so Misserfolge immer erleben.
Genau.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank besonders an dich, Judith.
Vielen Dank. Ich freue
mich. Vielen Dank, liebe Judith.
Danke.
War schön.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.